Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen. Wenn ihr euch fragt, was in Castrop-Rauxel gerade so los ist, dann ist das der richtige Ort, um es zu erfahren. Das hier ist der Podcast. Der Podcast der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Ich bin Teve Schäfer und ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört, egal ob im Auto, in der Küche, auf dem Weg zur Arbeit, sonst irgendwo zwischen Kaffee-Feierabend und dem ganz normalen Alltagschaos. Wir haben wieder eine neue Folge dabei, da ist ziemlich viel drin, also gehen wir direkt rein. Wir schauen nämlich auf die Spritpreise in Castrop-Rauxel und auf die Frage, die sich im Moment wirklich viele stellen, nämlich lohnt es sich gezielt vor 12 Uhr tanken zu fahren? Seit die Preise nur noch mittags angehoben werden dürfen, ist daraus ja fast schon eine kleine Wissenschaft geworden. Unser Kollege Tobias Weckenbrock hat sich das ganz genau angeschaut und geprüft, was an den Tankstellen in Castrop-Rauxel wirklich passiert rund um die Mittagszeit und ob sich der Stress kurz vor Mittag überhaupt lohnt. Außerdem geht es in dieser Folge um das Parkbad Nord. Da steht die neue Freibadsaison vor der Tür und die Stadt hat sich entschieden, 4 neue Saisonkräfte zusätzlich in Vollzeit einzustellen, um die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl im Freibad zu verbessern. Das hat auch mit einem Fall aus dem vergangenen Sommer zu tun, ein mutmaßlicher sexueller Übergriff, der die Stadt sehr bewegt hat, kurz vor der Kommunalwahl. Darauf blicken wir nochmal kurz zurück und sprechen dann darüber, was aus diesem Fall eigentlich geworden ist. Da läuft nämlich ein Gerichtsprozess. Letztlich habe ich dann noch einen Hinweis für euch auf eine Folge, die demnächst erscheinen soll in den kommenden Tagen. Ich habe mit Heidi Behrendt gesprochen. Sie hat ihre 13-jährige Tochter Angelina im Jahr 2011 beim Autounfall verloren. Heute arbeitet sie als Familientrauerbegleiterin und als Bestatterin. Und einen kleinen Einblick in ihre Geschichte bekommt ihr heute schon. In den kommenden Tagen soll dann die ganze Spezialfolge, die über eine Stunde wahrscheinlich dauert, erscheinen. Und bevor wir zu diesen Hauptthemen kommen, starten wir mit den Kurznachrichten rein. Fahndung. Im Fall des getöteten 17-Jährigen an der Wartburgstraße gibt es weiterhin keine Spur von der Tatverdächtigen Angela R. Fast 3 Monate nach der Tat ist die 17-Jährige immer noch verschwunden. Gegen sie liegt ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf Mord vor. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt aber weitere Details zur Fahndung und zu einer möglichen Tatwaffe genannt. Demnach wurde ein Messer gefunden, das als Tatwaffe in Frage kommen könnte. Es lag laut der Staatsanwaltschaft auf einem Spielplatz, der auf dem Weg zwischen dem Tatort und der Wohnadresse der Jugendlichen liegt. Ob es wirklich das Messer ist, mit dem der tödliche Stich gesetzt wurde, ist aber weiter offen. Erste Untersuchungen haben wohl kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Deswegen laufen weitere Prüfungen. Angela R. war nach der Tat zunächst festgenommen worden, später aber wieder auf den freien Fuß gekommen, weil zunächst auch eine mögliche Notwehrlage geprüft werden musste. Nach weiteren Ermittlungen, besonders nach der Auswertung ihres Handys, gehen die Behörden inzwischen aber davon aus, dass sie die Tat heimtückisch geplant gewesen sein könnte. Der Haftbefehl wurde schon am 23. Januar erlassen. Zu diesem Zeitpunkt war die Jugendliche aber offenbar schon nicht mehr an ihrer Wohnadresse. Seit Anfang Februar wird öffentlich nach ihr gesucht und die Staatsanwaltschaft hat jetzt nochmal klargestellt, die internationale Fahndung ist längst raus. Also nicht erst seit kurzem, sondern schon seit kurz nach dem Haftbefehl. Dass die Jugendliche auf internationalen Fahndungsseiten bisher kaum auftaucht, sorgt zwar für Fragen, ändert aber nichts daran, dass auch eine Flucht ins Ausland als realistische Möglichkeit gilt. Imbiss. Auf Schwerin gibt es einen Neuzugang in der Gastro-Szene. Seit dem 30. März hat dort der neugriechische Imbiss Ioannis Grill eröffnet. Dahinter steckt eine 5-köpfige Familie, die sich in Castrop-Rauxel ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt hat. Mira Suter, die den Imbiss führt, bringt nach eigener Aussage mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Gastronomie mit. Sie macht direkt deutlich, dass Kochen für sie nicht nur ein Job ist, sondern etwas, das sie auch einfach gerne macht. Besonders schön ist bei der Geschichte, dass die Familie wirklich mitzieht. Vom Einkaufen über die Vorbereitung bis zum Verkauf packen mehrere Mitglieder mit an. Tochter Michaela hilft zum Beispiel gerade in den Semesterferien im Laden mit. Die Familie lebt zwar in Dortmund, hat sich aber ganz bewusst für den Standort auf Schwerin entschieden. Auf der Speisekarte stehen vor allem Klassiker wie Gyros, Souvlaki und natürlich auch der Taxiteller. Fies. Über die Ostertage hat es in Castrop-Rauxel gleich mehrere Vorfälle gegeben, bei denen man echt sagen kann, das waren miese Nummern. Zum einen geht es um Einbrüche, zum anderen auch um eine Aktion, die eigentlich Kindern eine Freude machen sollte. Fangen wir mal mit den Einbrüchen an. An der Bahnhofstraße kam es am Ostersamstag gegen 12.40 Uhr, also mitten am Tag, zu einem Fall, wo eine Frau mit ihrem Kind in der Wohnung war, an der Bahnhofstraße, und mehrfach klingelte es an der Tür. Während sie sich um ihr Kind kümmerte, hörte sie dann auf einmal plötzliche verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer. Als sie nachschaute, stand sie einer mutmaßlichen Einbrecherin direkt gegenüber und die Frau flüchtete dann sofort. Nach allem, was bekannt ist, wurde in diesem Fall nichts gestohlen, trotzdem ist es natürlich ein Schockmoment und die Polizei bittet da um Hinweise. Das war aber nicht der einzige Fall über die Feiertage. An der Kirchlinder Straße sind nämlich auch Unbekannte zwischen Ostersamstag um 14 Uhr und Ostersonntag um 11 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Da wurde ein Kellerfenster aufgehebelt und die Täter durchsuchten das Haus und entkamen schließlich über den Einstiegsweg. In diesem Fall wurde Beute gemacht, und zwar Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet auch in diesem Fall um Hinweise. Dann gab es noch einen Fall, wo man wirklich sagen kann, das hätte nicht sein müssen. Bei der Osteraktion der Caritas sind nämlich Ostereier geklaut worden. Also ausgerechnet die Ostereier, die für eine nette soziale Aktion für Kinder bestimmt waren. Die Geschichte ist schnell erzählt. Die Leute von der Caritas, die das organisiert haben, haben sich getroffen im Stadtgarten und da Ostereier und Osterhasen und sowas versteckt, die dann von den Kindern gesucht werden sollten. Dann hat man sich am Spielplatz getroffen mit den Kindern und so, und als dann die Suche begann, ungefähr eine halbe Stunde später, war ein guter Teil der versteckten Süßigkeiten einfach weg. Offenbar hat sich da jemand bedient und für die Kinder war das dann eine große Enttäuschung, dass nicht so viel gefunden werden konnte, wie ursprünglich gedacht. Allerdings waren die Kinder sehr nett zueinander und haben untereinander geteilt, sodass dann doch kein Kind leer ausgegangen ist. Im nächsten Jahr soll die Ostereiaktion der Caritas trotzdem wieder stattfinden. Dann will man noch besser auf die Ostereier aufpassen und dann sie nicht mehr unbeaufsichtigt lassen. Ja, miese Nummer. Suppe. Die Suppenküche der Caritas in Castrop-Rauxel verabschiedet sich in die Sommerpause. Damit endet eine weitere Saison eines Angebots, das es in der Stadt schon seit 1993 gibt. Also seit mehr als 30 Jahren ist die Suppenküche in den Wintermonaten eine feste Anlaufstelle für Menschen, die eine warme Mahlzeit brauchen. Aber man kommt da auch oft ins Gespräch, ein bisschen Nähe, ein Stück Alltag. In der Saison 2025-26 war die Einrichtung an insgesamt 133 Tagen geöffnet. Und zwar auch an Wochenenden und Feiertagen. Tag für Tag kamen zur Mittagszeit um die 25, 30 Gäste. Darunter viele Senioren, aber auch jüngere Menschen ohne festen Wohnsitz. Getragen wird das Ganze von rund 30 Ehrenamtlichen. Die kümmern sich um Einkäufe, Vorbereitung, Kochen und Ausgabe. Und die Caritas sagt selbst, die Suppenküche ist längst mehr als nur eine Essensausgabe. Granate. In der Liebigstraße in Rauxel ist am Mittwoch bei Bauarbeiten eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Fund sorgte am Mittag für einen größeren Einsatz von Stadt- und Kampfmittelbeseitigungsdienst. Nach ersten Angaben soll es sich um eine 8,8 Zentimeter Geschoss gehandelt haben. Auch wenn das Teil vergleichsweise klein wirkt, war schnell klar, dass sich der Sprengkörper nicht ganz einfach abtransportieren lässt. Deswegen musste die Granate noch vor Ort kontrolliert gesprengt werden. Rund um die Fundstelle wurde deswegen ein Radius von 100 Metern evakuiert. Um die 120 Menschen mussten ihre Wohnung vorübergehend verlassen bzw. durften erstmal nicht wieder rein. Einsatzkräfte gingen von Haus zu Haus, kontrollierten den Bereich und stellten sicher, dass sich niemand mehr in der Gefahrenzone aufhält. Erst dann konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst die kontrollierte Sprengung durchführen und am frühen Nachmittag gab es dann die Entwarnung. Die Sprengung war erfolgreich, die Sperrung wurde aufgehoben und die Menschen konnten zurück in ihre Wohnungen. Mein erster und einziger Gast heute im Podcast ist Tobias Weggenbrock und der steht mir jetzt gegenüber. Hallo Tobi.
Teve, wir haben es so richtig schön hier in unserer guten Stube übrigens.
Ja, wir haben ein neues Wandtattoo mit Ruhrnachrichten und einem Mikrofon, nur für unseren Podcast.
Ja, und unsere Tassen sind ja auch ein Knaller.
Jeder neue Spezialgast bekommt eine Tasse mit unseren Gesichtern drauf.
Ja, total heftig. Ich bin ein bisschen glücklich.
Tobi, wie war Ostern?
Richtig schön. Ich war ein bisschen im Urlaub mit meiner Familie. Insofern bin ich erholt zurückgekommen. Jetzt müssen wir ein bisschen die Urlaubszeit der anderen Kollegen auffangen und sind ein bisschen weniger Leute als vielleicht sonst. Aber
habt ihr alle Eier gefunden oder wurden bei euch auch welche geklaut, so wie bei der Caritas?
Ach, die Caritas-Geschichte. Ja, das tat mir richtig leid. Nee, bei uns haben die Kinder die Eier mitgenommen. Vermutlich waren es hier im Stadtgarten bei der Aktion der Caritas ja vielleicht auch Kinder. Insofern haben sie vielleicht auch den richtigen gefunden, aber ja, traurig, traurig.
Ich möchte mit dir zu unseren Hauptthemen kommen, Tobi. Und das ist das in allererster Linie die Spritpreise. Die neue Regel besagt ja, dass nur einmal am Tag die Spritpreise erhöht werden dürfen an Tankstellen. Und zwar um 12 Uhr. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Was soll das bringen? Also, das habe ich mich wirklich gefragt, weil du kannst ja einfach den Preis von vornherein super hoch machen.
Darf ich,
egal, als, wie oft du erhöhen kannst.
Darf ich als alter Mann Ende 40 mal zurückspulen, weil da gab es mal eine Zeit, da wurden so Tankstellenpreise einmal am Tag verändert. Verändert. Und dann kam die Zeit, durchdigitalisiert, vielleicht auch schon KI getrieben, da haben sich Tankstellenpreise gefühlt jede halbe Stunde verändert. Mal nach oben, mal nach unten. Man wusste überhaupt nicht mehr, wann es gut ist zu tanken, weil die Spanne zwischen den Preisentwicklungen über den Tag hinweg so bei 10, 12, 15 Cent lagen. Und diese große Spanne, die kannte ich eigentlich nur davon, wenn man mal an der Autobahnraststätte tanken musste. Da kostete es ja und immer noch heute so 20 Cent mehr pro Liter. Aber das liegt natürlich an der, ich sag mal, außerordentlichen Lage einer solchen Tankstelle. Ja, und diese wirren Veränderungen von morgens um 9 kostet es 2,20, mittags kostet es 2,10, abends 2,05 und dann zwischendurch nochmal 2,16 und so. Und das führt natürlich dazu, dass man überhaupt gar nicht mehr wusste, wann man am besten tankt. Und, naja, führte laut Bundesregierung gefühlt auch dazu, dass die Preise einfach nicht transparent sind, sodass also der Autofahrer gar nicht durchschauen kann, ob er an der Zapfsäule abgezockt wird. Abzocke ist ja dann immer so ein Stichwort.
Aber jetzt mal ganz praktisch gefragt, ich kann ja trotzdem abgezockt werden.
Total. Darum ist eigentlich diese Gesetzesänderung eine leichte Verminderung des Preiswirrwarrs, aber eigentlich ändert es nicht so viel, denn...
Du kannst ja von vornherein mit einem hohen Spritpreis in den Tag gehen.
Richtig.
Dann ist es ja auch egal, wie oft du erhöhst.
Ja, das stimmt. Man hat sich da aber jetzt, glaube ich, ein bisschen aktivistisch, um überhaupt jetzt was zu tun, weil ja der gesellschaftliche Tenor gerade ist, ey, die zocken uns ab, ihr müsst was machen, ihr müsst was tun, hat dann die Politik sich zu der vielleicht einfachsten Lösung erstmal so einigen können. Da gab es ein Beispiel aus Österreich, Nachbarland, die machen das schon seit einigen Wochen, dass eben nur noch um 12 Uhr einmal am Tag die Preise erhöht werden dürfen.
Was dann in Österreich funktioniert das? Oder?
Naja. Es ist gesetzlich so vorgesehen. Das heißt, jeder Tankstellenbetreiber, der um 18 Uhr seine Preise erhöht, wird wahrscheinlich, wenn es auffällt, und dazu sorgt eine eingerichtete Markttransparenzstelle, an die die Tankstellenpreise gemeldet werden müssen, ja eigentlich, dann muss er wahrscheinlich eine Vertragsstrafe zahlen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht genau und ich nehme aber an, dass es kein Tankstellenbetreiber riskiert, jetzt einfach mal lustig mehrfach am Tag weiterhin die Preise zu erhöhen. Aber sie werden nur einmal erhöht und damit vielleicht saftiger als zuvor, weil man dann schon mal einen Puffer schafft für die folgenden Stunden und dann schmilzt halt über den Tag hinweg der Spritpreis wieder ein bisschen ab. Abends ist es relativ günstig. Am Morgen danach, die Nacht bleibt es eigentlich konstant, morgens wird es dann noch einen Tacken günstiger zu einer Zeit, wo bisher eigentlich immer die Preissteigerung am höchsten war. Also wer morgens um 6 Uhr tanken wollte, der war vielleicht noch günstig unterwegs bisher, also bis Anfang April. Ab 7 Uhr, gerade dann, wenn der Berufsverkehr so losgeht und man vielleicht dann, weiß nicht, gekniffen ist, weil man tanken muss, weil der Tank leer ist, dann war es eigentlich bisher immer so, dass dann die Tankpreise am teuersten waren. Und jetzt hat sich im Prinzip diese Zeit einfach nur auf 12 Uhr mittags verlagert.
Das hat sich jetzt auf jeden Fall verändert. Und ihr habt euch mal angeschaut an Tankstellen, du und unsere Kollegin Katja, wie sich diese Preisgestaltung denn nun in der Realität bei uns in der Stadt in Castrop-Rauxel widerspiegelt. Was habt ihr da an den Zapfsäulen beobachten können, kurz vor 12 und dann kurz nach 12?
Genau, wir haben bewusst gesagt, wir gehen an drei unterschiedliche Tankstellen, also drei Leute zur gleichen Zeit.
Johannes war auch noch unterwegs.
Ja, genau. Ja. Wir haben dann Tankstellen hier im Umfeld der Altstadt genommen, die Jet an der Bahnhofstraße, die Hemm an der Hernerstraße und die Aral an der Wittenerstraße, so also alles rund um die Altstadt so ein bisschen gruppiert und haben uns um 11.30 Uhr dahin begeben, um erstens mal zu schauen, was passiert eigentlich um Punkt 12 Uhr, so mit dem Preis. Und zweitens, um mit Leuten vielleicht auch ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie verhalten sich denn jetzt die Autofahrer. Denn die These ist ja, gut, um 11.30 Uhr ist es super voll an der Tankstelle, um 11.50 Uhr noch voller, weil dann wollen die noch eben schnell zum alten Preis alle tanken, weil wir wissen, um 12 geht's rauf. Und das haben wir auch im Vorfeld beobachtet. Es gibt ja diese Tankpreis-Apps und da kann man so nachgucken, wie ist denn gerade der Preis an der Tankstelle, die hier in meiner Nähe ist. Und da hat sich jetzt in der vergangenen Woche schon gezeigt, ja, um 12 geht's rauf und den Rest des Tages geht's sukzessive, also nach und nach runter. Und logisch, theoretisch, mathematisch überlegt, muss es dann ja um 11.59 Uhr die günstigste Möglichkeit geben, zu tanken.
Du warst um 11.30 Uhr an welcher Tankstelle?
Ich war an der Jet an der Bahnhofstraße, weil ich da in der Regel öfter tanke, weil ich beobachte das halt, immer zu den günstigeren in Castrop-Rauxel gehört.
Und was hast du da an diesem Vormittag bis Mittag beobachtet?
Ja, ich habe tatsächlich beobachtet, dass ich so um 11.30 Uhr dachte, wow, ist schon ganz schön voll für so mitten am Tag gefühlt, weil ich meine, viele sind da arbeiten oder sonst wo, oder auch einige jetzt in den Osterferien im Urlaub, aber da war es so voll, dass zumindest jede Zapfsäule eigentlich gut besetzt war. Ja. Es gab aber auch keinen Überlauf. Das hat sich so 20 Minuten dann so hingetan und tatsächlich um 11.50 Uhr gab es einen kleinen Rückstau sogar auf die Bahnhofstraße. Das kommt davor, da sind so, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 8 oder 6 Zapfsäulen gibt es da insgesamt. Und von beiden Seiten Zu- und Ausfahrt. Und dann gibt es immer mal den Moment, wie dann eben um 11.50 Uhr, dass da zu viele Autos tanken wollen. Und dann stehen noch so 2, 3 so in der Straße praktisch.
Und wo lag da der Preis, als du angekommen bist?
Boah, jetzt hilf mir auf die Sprünge. Ich habe 3 Preise immer so beobachtet. E5 und E10 beim Super und den Dieselpreis. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Müssen wir mal in die Texte schauen. 2,44 € kostete, glaube ich, ein Liter Diesel.
Alter.
Und 2,40 € und 2,11 € kostete der Liter E10. Das ist das, was ich tanke.
Ich habe so eine Kindheitserinnerung im Kopf, wie ich mit meiner Mutter zum Fußballtraining gefahren bin. Und sind wir immer an einer Tankstelle vorbeigefahren. Und da waren dann teilweise, ich weiß aber nicht mehr genau, welcher Sprit das dann war, unter einem Euro was da unterwegs.
Zweistellig, ja, ja.
97 Cent.
Ja, das kann gut
sein. 0,9.
Genau. Alter, da hat man sich als Kind immer gefragt, wie soll man das eigentlich bezahlen, diese 0,9 Cent? Ja, naja, anyway. Und tatsächlich hat sich der Tankpreis dann um Punkt 12 Uhr bei mir auch verändert. Also der ist beim Diesel um 4 Cent raufgegangen und bei Super jeweils um 6 Cent. Das heißt also, Klick, Punkt 12 Uhr. Meine Kollegin Katja Schneider, die zu dem Zeitpunkt an der Hemm war, die hat gesagt, dass da schon um 3 Minuten vor 12 Uhr die Erhöhung war. Das kann, ich meine, 3 Minuten ist aus meiner Sicht auch Karenzzeit. Das kann man, finde ich, als Puffer in Ordnung. Und sie hat dann im Gespräch mit einigen Autofahrern herausgefunden, dass wohl nicht schon mit dem Augenblick, wo die Anzeigetafel umspringt, auch die Zapfsäulenpreise umspringen. Das heißt also, jemand, der guten Wissens noch so auf die Fläche fährt und dann hinter ihm springt der Preis um, der ist dann nicht, muss nicht in die Röhre gucken und dann plötzlich 6, 7 Cent mehr zahlen, weil wenn du den Tank voll machst bei 50 Litern, jetzt mal angenommen, normaler PKW hat ja in der Regel so ungefähr 50 Liter Tanks, da ist man dann schon 3 Euro mehr los, einfach nur, weil man eine Minute später gekommen ist. Und das ist ja irgendwie blöd.
Waren diese 6 Cent Preiserhöhung gegen 12 denn an allen Tankstellen, die wir besucht haben, ungefähr gleich oder hat sich das nochmal unterschieden?
Das unterscheidet sich immer von Tankstelle zu Tankstelle um Nuancen, aber grundsätzlich 6, 7 Cent, das war an dem Tag so der Standard. Es gab auch schon Tage jetzt in der vergangenen Woche und über Ostern, wo tatsächlich der Preis sogar bis zu 10 oder 12 Cent dann teurer geworden ist, also um Punkt 12 Uhr. Das kann man in den Preisverläufen immer noch gut einsehen. Ich habe mich eigentlich am Donnerstag Donnerstag dann geärgert, weil da lag tatsächlich wahrscheinlich durch die weltpolitischen Veränderungen, da ist ja irgendwie ein Waffenstillstand jetzt angekündigt zumindest und die Öffnung der Straße von Hormuz im Persischen Golf, die ist ja hochrelevant für den Rohöltransport und damit auch für den Preis. Also da hat sich tatsächlich der Superpreis am Donnerstag im Vergleich zum Mittwoch um ungefähr 10 Cent ist er gefallen.
Hättest du vorhersehen müssen, meinst
ja,
du?
Ja, genau. Also das ist ja alles natürlich dann auch ein bisschen Spielerei und so, aber ich wollte einfach mal mit meinen Kollegen rausfinden, wann tanke ich denn jetzt? Und ja, da ist aus meiner Sicht klar, wenn man es einrichten kann, sollte man um 11.45 Uhr ungefähr an der Tankstelle ankommen.
Dann kann die Schlange noch sich auflösen, richtig, und dann bist du dran.
Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall, da bist du noch vor 12 Uhr safe drauf.
Auf keinen Fall 5 nach 12 tanken.
Ja, dann ärgert man sich, weil man in der Regel 5 bis 10 Cent mehr zahlt pro Liter. Wem das egal ist, aber gut, das können halt mal 3 bis 5 Euro sein. Ne?
Macht denn abends tanken Sinn?
Ja, im Vergleich zu mittags ist es abends günstiger. Mhm. Aber am nächsten Morgen, ist ja logisch, kann der Preis weiterfallen. Theoretisch. Ja. Ich hatte auch gedacht, so zwischen 11.15 Uhr, da war ich ungefähr da, und 12 Uhr wird sich nochmal was tun im Preis. Da stand auch ein Autofahrer neben mir, der hatte sich so auf so einer Parkfläche am Rand der Tankstelle erstmal hingestellt und beobachtete ganz aufmerksam dann für eine halbe Stunde tatsächlich die Preistafel. Ich habe ihn so angequatscht, wartest du auch hier jetzt und so, und er so, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit und ich guck mal, ob der Preis noch fällt. Ist er aber nicht. Die Tank-Apps sind nicht so genau, dass man immer genau im Nachgang noch nachvollziehen kann, um welchen Uhrzeit der Tankpreis noch gesenkt wurde im Vortag. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass zum Teil so um 11.30 Uhr oder zumindest 11.40 Uhr dann zum Teil nochmal was passiert ist. Dass nochmal ein Cent runtergeht oder so.
6 Cent die Preiserhöhung ist jetzt aber relativ, also es ist ja jetzt nicht wahnsinnig viel, oder?
Ja, das stimmt.
Also,
wie gesagt, es gab auch schon mal Tage, da ist es um 10 oder 12 Cent hochgegangen. So, und wann bist du bei 50 Litern und schon bei 5 Euro?
Also richtig transparent kannst du halt eigentlich auch noch nicht sagen. So, wann kostet das jetzt 2,10 Euro und wann 1,90 und so, oder?
Nee, also es ist ja auch sinnvoll, immer noch so ein bisschen auf diese Apps zu schauen. Wir, unsere Kollegen in Dortmund haben auf rohnachrichten.de/Dortmund gerade mal so ein Pilot fliegen lassen. Wir zeigen die Dortmunder Tankstellenpreise da jetzt quasi live an. Auf rohnachrichten.de/Dortmund könnt ihr euch vielleicht mal angucken, wenn ihr Interesse habt. Und wir machen das da quasi pilotisch, das heißt, wir schauen da technisch, dass das gut läuft, und rollen das dann vielleicht bald auch für Castrop-Rauxel aus. Und dann kann man bei uns auf der Website sehen, wo es gerade am günstigsten ist. Ist doch auch ein ganz guter Service eigentlich.
Finde ich auch. Also da einfach mal reinschauen bei den Kollegen in Dortmund. Wenn ihr ein RM Plus Abo habt, könnt ihr übrigens auch alle Nachrichten, die wir aus Dortmund haben, in der großen Redaktion sozusagen, alle lesen, und da sind wirklich, wirklich gute Sachen dabei. Ob das jetzt Wirtschaft ist, Gastronomie oder so, da sind die in Dortmund schon echt weit vorne und bieten da eine wirklich gute Qualität an, wie ich finde. Dafür braucht ihr, wie gesagt, ein Plus-Abo. Das bekommt ihr aber für 1 Euro für die ersten 6 Monate, wenn ich mich nicht täusche.
So günstig war es noch nie und wahrscheinlich wird es auch nie wieder so günstig sein.
Einen weiteren Text, den ihr damit lesen könntet, den besprechen wir jetzt.
Ja, und für dieses zweite Thema machen wir den Rollenwechsel. Jetzt stellt der Tobi hier die Fragen und der Tewe antwortet. Es geht um das Thema Freibad. Wir haben ja schönes Wetter diese Woche, aber noch nicht freibadtauglich. Das Parkbad Nord in Ickern eröffnet ja in der Regel auch erst im Juni.
Wobei ich jetzt schon mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin heute.
Ja, Hut ab, ich auch. Also wir haben hier richtig Fahrradstau heute in der Garage unserer Redaktion.
Also lange ist es dann auch nicht mehr hin. Du meintest gegen Ende Mai, je nachdem wie das Wetter ist, 1. Juni. Genau. Macht das Parkbad Nord, das ja das einzige Freibad in Castrop-Rauxel ist, normalerweise auf.
Richtig. In der Regel bereiten sie sich auf den 1.6. vor, wenn sie absehen können, es ist schon 25 Grad an den Tagen zuvor, dann sind sie öfter auch schon mal einen Tag eher damit fertig und öffnen dann auch eine Woche früher oder ein paar Tage früher. Für diese Saison gibt es da aber eine Neuerung, und die hat mit einem Vorfall zu tun, der in der vergangenen Saison dort stattgefunden hat und hat auch ein politisches Zwischenspiel gehabt. Vielleicht fasst du einmal zusammen, welche Neuerungen da in dieser Saison auf die Besucher zukommen.
Also einerseits sollen da ein paar Rückschnitte und kleinere Umbauten gemacht werden, um das Gelände einsehbarer zu machen. Das macht es dem Personal leichter, den Überblick zu behalten über und Passagen, die vorher vielleicht ein bisschen zugewachsen waren, verdeckt waren, wie auch immer, so dass man da das eben dem Personal leichter macht. Die noch größere Veränderung wahrscheinlich ist aber, dass 4 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen wurden für Menschen, die das Bäderpersonal unterstützen sollen. Das ist kein Fachpersonal für Schwimmbäder oder so, sondern die sind zusätzlich vor Ort, um ja für mehr Sicherheit zu sorgen und generell auch, um das Schwimmbadteam zu entlasten, sodass die sich noch besser als bisher auf die Beckenaufsicht konzentrieren können.
Warum brauchen wir einen Sicherheitsdienst, würde ich das jetzt mal nennen, im Freibad?
Ja, Sicherheitsdienste in Schwimmbädern sind an sich keine neue Sache. Die gibt es schon in ganz vielen Schwimmbädern. Ich kann mich zum Beispiel ans Lago in Herne erinnern, wo ich da im Becken gesessen habe und dann liefen auf einmal so 2 Jungs mit Sicherheitsdienstuniform an mir vorbei. Ich glaube, so wird es wahrscheinlich nicht in Castrop-Rauxel sein. Dieses Personal wird aber nichtsdestotrotz an entsprechender Kleidung zu erkennen sein als Mitarbeiter des Schwimmbads. Und die werden eingesetzt, weil Schwimmbäder ja so ein bisschen sensibler Raum sind. Die Leute haben da wenig an und es ist in der Vergangenheit an vielen Stellen zu Vorfällen in Schwimmbädern gekommen, wo sich Menschen unwohl gefühlt haben, wo dann aber auch tatsächlich Leute irgendwie angegangen wurden, Situationen aus dem Ruder gelaufen sind. Und das ist explizit, muss man jetzt mal dazu sagen, kein Castrop-Rauxeler Phänomen, sondern das ist an vielen Stellen zu beobachten und Politik und Verwaltungen oder auch Schwimmbadbetreiber müssen sich immer so ein bisschen überlegen, wie gehen wir jetzt hier vor Ort damit um? Und in Castrop-Rauxel ist man zu diesem Schluss gekommen, dass für diese neue Saison da nachgesteuert werden soll, indem man eben 4 neue Leute, die sich in Schichten einteilen, dazu holt.
Da gab es auch einen Vorfall, der auch in der Politik Anklang gefunden hat, in Anführungsstrichen, so ist es eigentlich falsch, also der in der Politik auch, diskutiert worden ist. Das war im August 25. Du hast damals auch in der Sache recherchiert. Was war da los?
Das war der 13. August, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Da war ein 15-jähriges Mädchen mit einer Freundin zusammen im Parkbad Nord unterwegs und die sind auf eine Gruppe getroffen aus 8 Menschen. Und darunter befindet sich auch derjenige, der jetzt gerade in einem Gerichtsprozess als Beschuldigter vor Gericht steht. Und diese Mädchen haben da Zeit verbracht, hatten dann Kontakt zu dieser Gruppe. Das war zunächst mal strafrechtlich alles irrelevant und so im Rahmen, wo man jetzt nichts großartig an Polizei oder Ordnungsdienst hätte machen müssen. Und später, als die Gruppe sich aber schon aufgelöst hatte, es waren dann nur noch 2 männliche Jugendliche und eben diese beiden Mädchen, um die es geht, die sind in Richtung Kabinen, Umkleidekabinen gegangen. Und dann, so lautet der Vorwurf, soll einer der Jugendlichen, der zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt war, der einen 15-Jährigen sie in eine Kabine oder in Richtung der Kabinen gedrängt haben und sie in Form eines sexuellen Übergriffs an intimen Stellen angefasst haben. Das ist der Vorwurf, um den es geht. Bis heute ist noch nicht ganz aufgeklärt, wie die Situation verlaufen ist. Nicht umsonst gibt es ja das Gerichtsverfahren, das auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Anfangs war in der öffentlichen Debatte, auch durch einen Medienbericht, der an einer Stelle ungenau war, davon die Rede, dass 8 Personen beteiligt gewesen sein könnten. Nicht nur ich habe das so verstanden, sondern zum Beispiel auch die AfD, die in einem Facebook-Post von 8 Einzelfällen gesprochen hat. Im politischen Raum hat das dann dazu geführt, dass die Ratsfraktionen, ich glaube bis auf Ausnahmen von einer kleineren Fraktion, sich sofort zusammengesetzt haben, also nachdem dieser erste Medienbericht erschienen ist, und eine gemeinsame Stellungnahme rausgehauen haben, dass Sicherheit höchste Priorität hat, dieser Fall unbedingt ganz genau und sensibel aufgearbeitet werden muss und dass man sich Gedanken machen muss und auch Entscheidungen treffen muss, um die Sicherheit im öffentlichen, also in diesem Schwimmbad, was ja der Stadt gehört, sicherzustellen. Also nicht nur im Schwimmbad, sondern generell im städtischen Einrichtungen soll das natürlich gewährleistet sein. Das Schwimmbad ist aber ja natürlich durch die Situation Wasser umkleiden, Badekleidung und so ein besonders sensibler Ort. Das ist ja überall auch so. Und daraus, dann war zwischendurch eine Kommunalwahl, also im September, glaube ich, relativ kurz nach diesem Vorfall. Und dann hat man sich in der Winterpause, wo das Schwimmbad jetzt geschlossen war, darauf geeinigt, 4 zusätzliche Sicherheitskräfte einzustellen.
Genau, das ist dann auch wieder eine Entscheidung des Stadtrats, weil der muss das ja letztlich finanziell abbilden. Da gibt es den Stellenplan, der immer mit dem Haushalt veröffentlicht wird. Und in diesem Stellenplan sind die Stellen jetzt vorgesehen. Das hat auch Bettina Lehnort, die dafür zuständige Beigeordnete, in der Ratssitzung, in der ich war, so bestätigt, auf Nachfrage der AfD.
So ist es. Jetzt habe ich noch den Gerichtsprozess aufgemacht. Davon haben wir jetzt erst auf erneute Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft erfahren, dass es nun schon soweit gewesen ist. Das läuft bei uns so, dass wir solche Fälle immer noch im Hinterkopf behalten und dann ab und zu mal bei der Staatsanwaltschaft nachhören, gibt es schon was Neues. In dem Fall war es jetzt so, dass wir im November zuletzt nachgehört haben und da liefen die Ermittlungen noch. Aber schon Ende November hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen den damals 17-jährigen Tatverdächtigen wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung und Nötigung. Mhm. Das sind die drei Begriffe, die Henna Kruse, das ist der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund, im Gespräch mit mir da genannt hat. Und das wurde verhandelt, nicht öffentlich, vor dem Jugendschöffengericht in Dortmund.
Genau, wo also Minderjährige beteiligt sind, ist glaube ich immer eine nicht öffentliche Verhandlung der Standard, wenn ich das richtig weiß.
Ja, da gilt ein besonderes Schutzbedürfnis und es gibt dann immer so eine Interessensabwägung, also auf der einen Seite das persönliche Interesse der Person, der Anonymität, Schutz von Persönlichkeitsrechten etc. und auf der anderen Seite das Interesse der Öffentlichkeit, über diesen Gerichtsprozess informiert zu werden. Und in diesem Fall ist dann auch die Abwägung so ausgefallen, dass das nicht öffentlich verhandelt wurde.
Heißt aber ja nicht, also wenn wir nachfragen bei der Staatsanwaltschaft, bekommen wir am Ende auch, glaube ich, Informationen, wie es dann gelaufen ist, oder?
So ist es. Ich habe ja mit dem Sprecher Henna Kruse geredet und der sagte, dass vor Gericht der Jugendliche, der angeklagt wurde, bestritten habe, diese Tat begangen zu haben. Also er hat die Tat bestritten. Und die Details wissen wir jetzt nicht, weil wir nicht dabei waren. Allerdings soll jetzt das Gericht ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, um die Glaubhaftigkeit der Aussage der Geschädigten zu überprüfen. Und deswegen, weil auf dieses Gutachten jetzt noch gewartet werden muss, das ist eine psychologische Untersuchung der Aussage, sozusagen nicht die ganze Person wird als unglaubwürdig oder glaubwürdig am Ende bezeichnet, sage ich mal, sondern es geht nur um diese eine Aussage, um zu überprüfen, ob diese Aussage auf einem tatsächlichen Ereignis beruht. Und da sind die jetzt noch gerade zu Gange. Man kann, glaube ich, dazu sagen, dass solche Verfahren auch mal kritisiert werden von entsprechenden Stellen, weil es eben erstmal unterstellt, dass diese Aussage, obwohl man ja vor Gericht sagt, ich darf nicht lügen und so, erstmal hinterfragt wird. Und deswegen sagen Schützer von solchen Interessen, dass das eigentlich so nicht gut ist, weil dann erstmal unterstellt wird, du hast dir was ausgedacht oder so. Mhm. Und das Problem ist eben auch, dass das dann der Geschädigten in diesem Fall das Gefühl suggeriert, wir glauben dir nicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ganz klar sein muss, wenn du vor Gericht stehst, dass du dann auch und verurteilt wirst, dass du es dann auch warst und dass es dann auch wirklich so gewesen ist, wie die Person das gesagt hat. Und da man das in diesem Fall jetzt nicht hundertprozentig auflösen kann, offensichtlich, was von den Tatvorwürfen stimmt, bewiesen werden kann, sagen wir mal eher so, und was nicht bewiesen werden kann. Und dazu ist eben dieses Gutachten in Auftrag gegeben worden.
Ist ja auch super anstrengend für so ein Opfer, ne? Also ich meine, das Mädchen, es war 15 Jahre alt zu der Zeit und muss jetzt da noch ein Jahr lang dauernd drüber sprechen und sich damit gedanklich auseinandersetzen. Das ist keine angenehme Situation, ne? Alles andere als das.
Auch, dass dieser Fall so in die Öffentlichkeit gekommen ist, ist, glaube ich, nicht unbedingt die einfachste Situation, die da entstehen kann. Es ist nun mal so, dass dieser Fall politisch diskutiert wurde. Es hat große Aufmerksamkeit auf den Fall gegeben. Deswegen sprechen wir auch drüber.
gibt es dieses Sicherheitspersonal. Das ist immer noch keine Garantie, dass sowas nicht vorkommen kann, würde ich jetzt mal sagen. Zumal die werden ja auch nicht in den Umkleidekabinen stehen und so. Ja. Aber natürlich können sie ein bisschen dafür sorgen, dass sich mutmaßliche Täter, die was planen oder so, beobachtet fühlen. Mhm. Ein bisschen mehr vielleicht. Und dann sagen, oh nee, lass ich besser, hier werde ich erwischt. Und natürlich dieses subjektive Sicherheitsgefühl wird, glaube ich, gestärkt. Ne? Denn da, wo jemand rumläuft, der ein bisschen aufpasst, fühlt man sich, glaube ich, auch einfach besser, oder?
Ja, das ist der Gedanke dahinter, ganz klar. Und das ist ja auch ein ähnlicher Gedanke beim kommunalen Ordnungsdienst. Selbst wenn da jetzt in dem Moment keine Straftat begangen wird, gibt es dem normalen Passanten, wenn da kommunaler Ordnungsdienst ab und zu mal unterwegs ist, das Gefühl, okay, hier ist jemand, an den kann ich mich wenden, wenn was ist. Der sieht auch von selber, ist entsprechend irgendwie, hat ein offenes Auge für mich mit, sodass ich mich sicherer fühlen kann.
Also, genau, ja, ja.
Ich denke, dass das insgesamt zum Sicherheitsgefühl beitragen kann im Schwimmbad. Das ist jetzt meine persönliche Meinung.
So, es gab einen Vorfall, es gab eine politische Debatte, in Klammern vielleicht ein bisschen getrieben durch die dann direkt folgende Wahl. Es gibt ein Ergebnis. Ist das schon das Ende der Fahnenstange oder wird da noch mehr erörtert? Ich glaube, die CDU, die immer so ein bisschen auch in Sachen Sicherheit unterwegs ist, hat das ein bisschen vorangetrieben und hatte auch, glaube ich, noch andere Vorschläge eingebracht, was man noch alles machen könnte.
Genau, auf der einen Seite gab es ja diese interfraktionelle Stellungnahme nach dem Freibad-Vorfall, wo man gesagt hat, ja, wir müssen zusätzliches Personal prüfen und so weiter. Und die CDU, namentlich Michael Breimann, Fraktionsvorsitzender und frischgebackener erneuter Bundestagsabgeordneter.
Ja, so ganz weit ist es ja noch nicht. Es wird aber so kommen. Also es entscheidet sich wohl erst im Mai endgültig, aber da ein anderer Abgeordneter, der Präsident des Bundesrechnungshofes werden wird, wenn nichts mehr dazwischen kommt,
du bist im Thema,
rückt Michael Breimann dann auf dessen Platz nach.
Da bist du mir wieder einen Schritt voraus. Und Carsten Papp, das ist der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, die haben eine gemeinsame Stellungnahme obendrauf gesetzt, nach dem Freibad-Vorfall, wo sie in den Raum gestellt haben, dass die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen macht in ihren Sicherheitskonzepten auch noch folgende Vorschläge, die möglich wären. Und das sollte man doch mal ergebnisoffen diskutieren. Das heißt, sie haben das nicht als ihre eigenen Vorschläge verpackt, haben aber schon diese Liste über ihre eigenen Kanäle verbreitet, sodass man das mit denen in Verbindung bringt. Und das sind Maßnahmen, die durchaus nochmal darüber hinausgehen würden, was jetzt erstmal umgesetzt wird. Nämlich sowas wie Videoüberwachung bestimmter Bereiche in bestimmtem Umgang. Ich glaube, das ist irgendwie so eine juristische Formulierung. Breilmann ist ja auch Jurist, keine Ahnung. Notrufknöpfe für das Personal, Notrufknöpfe für die Badegäste. Und Bodycams für das Personal wurden da alles einfach mal aufgeschrieben und einfach mal gesagt, das könnte man ja mal ergebnisoffen diskutieren. Das kommt jetzt aber zur neuen Saison erstmal alles nicht. Mhm. Und die Stadt sagt, ja, wir haben das im Hintergrund auch schon mal verwaltungsintern uns angeschaut, was möglich wäre. Und wir gehen jetzt aber erstmal so in die Saison. Wir beobachten die Situation weiter und man könnte dann im also je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, theoretisch dann auch weitere Maßnahmen beschließen. In politischen Gremien, das wäre jetzt der Betriebsausschuss 3, der dazu zuständig wäre, wurde das Thema aber noch nicht diskutiert. Und das will die CDU noch nachholen tatsächlich. Also, dass sie die Vorschläge erstmals in den Raum gestellt haben, war tatsächlich ja im August 2025, was jetzt 8 Monate her ist.
Das war eine ganz klar wahltaktisches Manöver, oder?
Findest du, also das ist jetzt eine Unterstellung?
Ja, würde ich mal sagen. Also vor so einer Wahl, ja. Da ist dann jemand, der sich dafür jetzt einsetzt, vielleicht ja dann auch, wird dann belohnt, weil er auf die Sicherheitskarte spielt. Aber es wird ja eingelöst. Also es war ja kein leeres Versprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die sogar einen Experten einladen, der mal von den möglichen Maßnahmen und deren Wirkungsweise in anderen Städten oder anderen Bädern, anderen Zusammenhängen berichten soll. Ne?
So ist es. Die CDU will jemanden von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen einladen in den Betriebsausschuss 3.
Ja.
Und der soll dann vorstellen, so, das wäre möglich, das sind vielleicht die Vor- und Nachteile davon, das würde das vielleicht auch kosten, das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Ja, entscheidend.
Und dann kann man immer noch darüber diskutieren, Die CDU sagt immer dazu ergebnisoffen, um zu sagen, ja, wir wollen das jetzt nicht unbedingt, aber man sollte auf jeden Fall mal drüber reden.
Ja, finde ich auch gut.
So, kann man ja dann zu dem Schluss kommen, dass das keinen Sinn macht oder dass es Sinn macht, je nachdem. Ne? Es ist halt wirklich auch eine Abwägung, wie viel Sicherheitsmaßnahmen wollen wir bezahlen?
Ja.
Wie viel brauchen die Leute, um sich wohlzufühlen? Wie viel ist vielleicht sogar zu viel?
Ja, ja.
Hat ja auch jetzt nicht jeder Bock darauf, dass dann in bestimmten Bereichen eine Kamera
ist. Kein Hochsicherheitstrakt, ein Freibad, ne?
Und dann dazu kommt ja auch noch, dass dann du dann immer Kameraüberwachung rechtfertigen musst, wenn da Leute gefilmt werden, brauchst du da einen triftigen Grund für. Und all das will man sich nochmal anschauen, wenn man der CDU-Stellungnahme entsprechend folgt.
Ich finde dieses Vorgehen, ehrlich gesagt, das will ich jetzt nochmal sagen, auch das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde ich richtig gut und das Gegenteil von Polemik und Populismus. Wir hören ja oft, das wird alles immer schlimmer und die labern nur noch und so. Nein, hier wird, glaube ich, mit Augenmaß vorgegangen. Hier wird nicht sofort die große Keule für alles rausgeholt, sondern man erwägt alle Optionen und schaut dann, was wollen wir uns unter der Kosten-Nutzen-Rechnung leisten und was nicht. Denn du sagst es richtig, es hat mit Kosten zu tun und das ist auch kein direkter Zusammenhang, aber zur neuen Saison wird das Schwimmen im Parkbad einen Tacken teurer.
Was sagst du zu dem Argument oder dem Kommentar, der dann kommt? Ja, es muss immer erst was passieren, bevor hier nachgeschärft wird. Hat man da versäumt, früher schon mehr zu machen?
Also es ist sicherlich nicht der erste Vorfall im Parkbad Nord. Es gab auch schon mal eher Polizeieinsätze, die zum Teil auch mit, weiß nicht, Taschendiebstahl oder Ähnlichem zu tun hatten oder randalierenden Jugendlichen. Auch das kommt manchmal vor. Aber ja, was soll man machen? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man überall Sicherheitspersonal einfach schon mal vorsorglich hinstellen muss, wenn da noch nie was passiert ist. Also insofern, ja, es muss erst was passieren. Ein bisschen ärgerlich ist das immer natürlich genau für die Opfer, aber warum soll man jetzt überall, weiß ich nicht, Tempo 30 auf allen Straßen bundesweit einführen, weil eventuell bei Tempo 100 ein Auto über die Leitplanke fliegen könnte? Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Also man muss immer mit Augenmaß vorgehen und nichts riskieren, aber aus meiner Sicht, also das Parkbad war und ich glaube auch ist immer noch ein relativ sicherer Ort in unserer Stadt. Da kann man, glaube ich, ohne Bedenken hingehen und einen schönen Sommertag verbringen. Und das soll auch so bleiben. Und wenn es so einen Vorfall gegeben hat, ist es ja auch die Pflicht der Politik, darüber nachzudenken, wie man sowas in Zukunft verhindern kann.
57.000 Leute waren ungefähr im Parkbad Nord im vergangenen Jahr.
Ja.
Und wir gehen davon aus, dass auch in diesem Sommer das wieder gut besucht sein.
Hängt
wird.
Immer total vom Wetter ab.
Ja,
es gab,
klar,
glaube ich, schon mal Saisons mit 80.000 Besuchern. Aber an guten Tagen gibt es, glaube ich, bis zu 2.000, 3.000 Leute da. Und erst dann ist es eigentlich auch richtig schön. Und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass die Stadt sich noch so ein Freibad leisten kann, weil eigentlich ist das eine freiwillige Leistung. Und man könnte sagen, gut, bei 50 Mille Miese im Jahr müsste man eigentlich alle Bäder schließen. Das wäre jetzt eigentlich die logische Schlussfolgerung aus dieser Finanzmiserie, in der wir uns zurzeit befinden. Das macht die Stadt nicht, sondern sie hält daran fest, wird auch dadurch gedeckt von der Aufsichtsbehörde, das ist der Kreis Recklinghausen, der sieht das auch ein. Auch Stadtbibliothek wäre so ein Beispiel, wo man sagen würde, eigentlich müssten wir das schließen. Die Stadt hat sich jetzt dazu durchgerungen, nach 14 Jahren erstmals den Eintrittspreis leicht anzuheben, von 3,50 auf 4 Euro für Erwachsene. Ich finde, auch das ist eine Entscheidung mit Augenmaß. Das bringt so 20.000 bis 25.000 Euro zusätzlich an Einnahmen im Jahr. Aber gut, die müssen wir jetzt wahrscheinlich noch mehr sogar für Sicherheitspersonal dann für die 3-4 Monate Sommersaison im Parkbad auch wieder investieren. Also direkt wieder ausgeben.
Mein Lieblingsmoment im Parkbad ist ja immer das Hundeschwimmen. Da gibt es auch ganz, ganz schöne Bilder. Auch die werden durch die Entscheidung, das Freibad offen zu halten, weiterhin entstehen.
Ja, aber dann ist der Sommer schon vorbei. Lass uns doch erstmal den Sommer starten.
Stimmt, die Hunde dürfen erst ins Wasser, wenn die Menschen raus sind. Ne?
Ja,
alles klar.
Also erstmal Sommer genießen. Viel Spaß im Freibad, liebe Leute.
So ist es. Bevor wir gleich zum Lesetipp kommen, habe ich aber noch einen Hinweis für euch. Und zwar auf eine Spezialfolge, die in den kommenden Tagen erscheinen soll. Ich habe mit Heidi Behrendt gesprochen, deren Tochter Angelina im Jahr 2011 bei einem Autounfall ums Leben kam. Damals im Alter von 13 Jahren. Heidi Behrendt trägt seitdem diesen schweren Verlust mit sich und erzählt uns ihre Geschichte. Sie nimmt uns ganz nah mit hinein in die Situation ins Jahr 2011, erzählt uns von der Situation am Unfallort, von einem Gerichtsprozess, der danach gefolgt ist, von der Beerdigung ihrer Tochter und davon, wie sie gelernt hat, mit dem Verlust zu leben und zu trauern. Heute arbeitet sie als Bestatterin, aber auch als Familientrauerbegleiterin. Und dieses Gespräch möchte ich euch sehr ans Herz legen. Es hat eine ganze Weile gedauert, hat mich auch danach noch sehr beschäftigt. Und ein paar Minuten bekommt ihr schon mal zum Vorhören die ganze Folge. Veröffentlichen wir dann, wie gesagt, in den kommenden Tagen. Sie haben vorhin einmal angesprochen, dass Sie mehrere Kinder haben. Was antworten Sie denn auf die Frage, wie viele Kinder haben Sie?
Ich habe immer 3 Kinder. Immer 3. Also ich habe meine 2 Söhne und meine Tochter. Ja, 3 Kinder. Die habe ich ja auch tatsächlich. Ne? Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder auf seine Weise. Und das ist auch... Damit habe ich tatsächlich meinen Frieden gefunden. Also ich bin Mutter von 3 Kindern. Und ich glaube, selbst wenn ein Kind stirbt, hören sie nicht auf, Mutter zu sein. Ob sie ein Kind haben, das stirbt, ob sie 3 Kinder haben und eins stirbt, oder wenn sie... sagen wir mal 4-5 Mal schwanger sind und diese Kinder verlieren. Mit der ersten Schwangerschaft sind sie Mutter und das bleiben sie, auch vom Gefühl her und auch von den ganzen Empfindungen her. Sie fühlen und sie empfinden als Mutter und das bleibt es auch.
Ich glaube, um zu verstehen, wie sie zu der Person geworden sind, die sie heute sind, ist es wichtig, einmal dann ins Jahr 2011 zurückzublicken. Können Sie uns aus Ihrer Sicht schildern, was an dem Tag passiert ist?
Ich sag mal, bis zum 25.11.2011 war alles super. Wir waren dabei, Angelinas Geburtstag zu planen, eine Überraschungsparty. Wir waren dabei, zu organisieren, nach IKEA zu fahren. Sie hatte sich einen Schminktisch gewünscht. Und das war dann alles so in Organisation. Und dann ging irgendwann um 20.30 Uhr das Telefon. Und dann kam der Anruf, dass dieser Unfall passiert ist. Und dann bin ich quasi direkt los, ohne zu wissen, wohin. Und der Unfall ist so ziemlich nah an unserer Haustür passiert. Wir wohnen in einer Rüttgers-Siedlung. Wenn Sie rausfahren aus der Rüttgers-Siedlung unter der Unterführung, können Sie einmal nach rechts oben und einmal nach links oben fahren. Das sind so eine Senke. Ich wollte links rumfahren, habe aber rechts ein Riesenfeuer gesehen. Ganz viele Menschen. Mhm. Und ich bin dann automatisch natürlich rechts. Und ich sage immer, mit meinem Wissen von heute, in dem Moment, als ich das Feuer gesehen habe, hat mein Kopf ausgeschaltet. Dann bin ich quasi nur noch so durch Watte gegangen, ohne dass ich wusste, was mich erwartet. Ich habe dann mein Auto bescheuerterweise ziemlich nah oben gepackt, also ziemlich nah an dem Feuer. Sofort Polizei und alle sofort am Schimpfen, machen so dazu wegkommen und. Und ich dann zu der einen Polizistin da hingegangen und die dann am Schimpfen, sehen sie zu, dass sie mit dem Auto und wie man mit so Schaulustigen, mit so Gaffern umgeht, was ja auch völlig okay ist. Und als ich ihr dann gesagt habe, ich sage, ich bin gleich weg, ich bin hier, ich möchte meine Tochter holen. Ich bin angerufen worden, die hat einen Unfall und man hat mir gesagt, sie säße noch im Auto. Ich sage, aber die möchte ich jetzt abholen. Ich sage, muss er hier jetzt weg? Und dann hat mich die Polizistin angeguckt und sie haben richtig gesehen, wie die Fassung verloren hat, weil sie realisiert hat, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert hat. Sie hat realisiert, dass ich die Mutter bin von dem Mädchen, was da im Auto gerade verbrennt. Und ich hatte dann gefühlt nur noch Polizisten um mich rum, die mich dann so eingekesselt haben, die mich dann woanders hingebracht haben. Also dann hat mich auch keiner mehr weggeschickt. Die haben mich dann also wirklich mit Samthandschuhen angefasst und haben mich dann so zum Rettungswagen hoch. Und ich habe immer nur gesagt, meine Güte, ich will doch nur meine Tochter nach Hause holen. Das war so mein Standard, das habe ich wie so ein Mantra immer gesagt. Ne? Ich will meine Tochter nach Hause holen, ich will doch nur meine Tochter nach Hause holen. Und dann habe ich ganz viel Feuerwehr gesehen, dann habe ich Polizei gesehen. Irgendwann... hatte eine Polizistin mich gefragt, das weiß ich aber auch nur aus Erzählungen danach, die hatte mich nach meinem Mann gefragt, nach Angelinas Papa. Und dann habe ich nur gesagt, der ist auf Arbeit, die haben eine Verlobungsparty oder irgendwas, ne? So eine Feier auf der Arbeit, der kann jetzt nicht. Dann haben die organisiert, haben ihn da abgeholt, dann war der quasi mit mir oben an der Unfallstelle. Dann ist mein mittlerer Sohn mit dem Motorrad da vorbeigefahren. Und der hatte mich dann irgendwie, auf jeden Fall kam der dann auch, der war dann mit da oben. Und Dann kam irgendwann der Punkt, wo man sagte, die Presse kommt. Und jetzt wird es ein bisschen ungemütlich hier. Fahren Sie lieber nach Hause, geschützter Raum. Wenn die Presse jetzt kommt, Sie werden gefragt und. Das muss nicht sein, dass man Bilder von Ihnen macht in dieser Ausnahmesituation. Also man hat uns geschützt.
Ja, und da kommt ja dann auch nicht nur die Lokalzeitung, nein, sondern da kommen ja dann genau, alle. Ne?
Genau. Dann hat uns der vom Rettungsdienst, der Krankenwagen, der hat uns dann quasi nach Hause gebracht. Heute weiß ich, dass man auch vermeiden wollte, dass wir die Bergung sehen, die ich als Bestatterin, die auch Kripo gefahren ist, heute schon gemacht habe. Heute weiß ich, wie das, früher natürlich nicht. Ich habe mich dann nach Hause bringen lassen und ich habe im Rettungswagen quasi schon die engsten und die wichtigsten Menschen angerufen. Das hat man mir aber auch im Nachhinein erzählt, dass ich die angerufen habe und gesagt, ihr müsst sofort zu uns kommen, es ist was ganz Schlimmes passiert. Punkt.
Wann haben Sie denn begriffen, dass Ihre Tochter gestorben ist?
Das hat gedauert. Das hat gedauert. Das hat, also ich sag mal so, zwischen Kopf, also zwischen Herz und Verstand, biologisch ist das nicht weit. Aber in so einem Trauerfall, wenn jemand nahe stirbt, dann kann das schon echt Kilometer sein, bis Herz und Verstand, bis das so eine Linie ist.
Hat Ihnen das denn jemand von den Einsatzkräften dann mal deutlich gesagt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war eine der Polizistinnen, die gesagt hat, ihre Tochter sitzt noch im Auto. Zumal ich wusste das ja, dass sie da sitzt. Man hatte mir ja gesagt, die sitzt im Auto. Und der Unfallverursacher, den habe ich gesehen. Der ist mir von Rettungskräften ist der versorgt worden, aber meine Tochter nicht. Und der Kopf wusste das, dass sie da im Auto sitzt. Ich habe es ja auch gerochen. Wenn Sie wissen, wie verbranntes Fleisch riecht. Also das habe ich ja auch wahrgenommen. Es hat mich viele Jahre getriggert, irgendwo grillen zu gehen. Ist mir schlecht geworden, ich musste mich übergeben, ich bin in Tränen ausgebrochen, heute alles nicht mehr. Aber das sind so Sachen, wo das Unterbewusstsein ganz viele Sachen mitbekommt. Und wir mussten ja dann nach Hause fahren, alleine ohne Angelina. Da wusste der Kopf das auch. Aber emotional, das Herz war ewig noch nicht so weit. Also ich glaube, den größten Part des Verstehens war, oder des Begreifens, war der Tag der Beerdigung. Der weiße Sarg in der Kirche, Klassenkameraden, also ihre Klasse, die da war. Das waren hunderte Menschen, waren da wirklich. Wir waren in der Kirche, dann waren wir an der Grabstelle. Das war Angelinas 14. Geburtstag. Ich weiß, dass an der Grabstelle habe ich ihr ein paar Blümchen in die Grabstelle geworfen und habe Happy Birthday gesagt. Ich habe dann unseren Pastor angeguckt und habe dann gesagt, kann ich jetzt endlich wieder nach Hause? Bin dann also quasi nach Hause. Wir haben auch die Trauerfeier bei uns zu Hause gemacht, weil ich es nicht woanders machen konnte. Es hätte ja sein können, dass die Angelina nach Hause kommt.
Dieses Gespräch mit Heidi Behrendt war wirklich bewegend für mich und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die ganze Spezialfolge anhören möchtet. Vielleicht könnt ihr auch euren Freunden oder Familie mal empfehlen, bei uns reinzuhören. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Jetzt kommen wir aber zu den Lesetipps und da blicken wir nochmal voraus in den Sommer. Während bekannte Gastrofeste in Städten wie Essen oder Bochum gerade Probleme haben, pausieren oder sogar ganz eingestellt werden, entwickelt sich Castrop Kocht über weiter und wächst sogar durch die Aftershow-Party, für die innerhalb von 24 Stunden über 1000 Tickets schon verkauft worden sein sollen, als das Ding bekannt gegeben wurde. Unser Kollege Fabian Hollenhorst hat analysiert, warum es in Castrop-Rauxel möglicherweise etwas besser läuft gerade und wie sich die Konzepte der Gastrofeste unterscheiden. Es geht um steigende Kosten, strengere Auflagen und darum, dass sich solche Veranstaltungen heute nicht mehr von allein tragen und man da wirklich kreative Konzepte braucht und in Castrop-Rauxel auch wirklich viel Rückhalt aus der Stadt, von der Verwaltung, von der Wirtschaft und so weiter bekommt. Und Castrop Kocht über ist auch irgendwie mehr geworden als eine klassische Gourmetmeile und entwickelt sich immer mehr in Richtung Stadtfest. Wer Lust hat, diese Analyse zu lesen, dem empfehle ich diesen Text. Außerdem gibt es noch einen zweiten Lesetipp, der ist ziemlich persönlich, richtig nah dran am Menschen. Es geht um Aziza Hida, die in Castrop-Rauxel eine Frauen-Community gegründet hat. Und zwar nicht lange geplant, sondern einfach gemacht. Die Gründerin selbst hat 5 Töchter und 2 Jobs, haut sich aber dann nochmal Ehrenamtsstunden um die Ohren und inzwischen sind über 100 Frauen in dieser Gruppe organisiert. Sie treffen sich, tauschen sich aus, organisieren gemeinsame Aktionen und unterstützen einander im Alltag. Der Text nimmt einen direkt mit in diese Treffen mit Tee, Gesprächen, Lachen, sehr viel Atmosphäre. Auch das zu lesen lohnt sich auf jeden Fall. Und damit mache ich den Sack zu für diese Folge. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.